Ich möchte eine kleine Vorbemerkung machen. Hier im Gottesdienst zu sitzen, macht Lust auf Gemeinde. Wenn ich ein Kind wäre, wäre ich gerne hier. Wenn ich Mutter von einem kleinen Kind wäre, wäre ich auch gerne hier. Wenn ich Vater von einem Kind wäre, dann auch. Nach vielen Jahren mal wieder zu sehen, dass ihr wächst in die Tiefe und in die Weite und Breite, das lässt mein Herz höher schlagen. Einige aus der Gemeinde kenne ich schon viele, viele Jahre. Handys sind bitte auszuschalten oder leise zu schalten. Ja, vielleicht zwei Sätze zu mir, weil mich viele sicher nicht kennen. Meinen Namen habt ihr gelesen, Margret Meyer. Ich bin jetzt seit 8 Jahren als Öffentlichkeitsreferentin bei Oppendorf. Meine Aufgabe ist, den Transfer zu leisten aus der verfolgten Kirche in vielen Ländern der Welt in unsere Gemeinden hinein. Zum Zweiten und zum Dritten. Okay, ich bin Pastorin des Baptistenbundes, aber freigestellt für diese Aufgabe. Ich bin in vielen Ländern gewesen, habe Menschen kennengelernt, war auf Tuchfühlung mit ihnen, habe mit ihnen geweint und gelacht, habe sie in den Arm genommen, habe sie getröstet und habe sie gesegnet. Und bin wieder nach Hause geflogen und habe den Eindruck, mein Leben verändert sich dadurch. Ich wohne in Kelkheim, bin heute Morgen 60 Kilometer oder 65 hierher gefahren. Dort haben wir das deutsche Büro von Oppendorf, Oppendorf Deutschland, eine Arbeit, ein Dienst, den Gott auf die Tagesordnung der Christenheit geschrieben hat. Da bin ich tief überzeugt. Gestern habe ich mich entschieden, das Thema zu wechseln. Und als ich euch eben sah und hörte im Lobpreis, dachte ich, jawohl, Herr, das war von dir arrangiert. Es geht mir heute mal um Nachfolge. Nachfolge hat einen Preis. Open Doors hat ein Logo. Auf Christus, den Felsen, ist alles aufgebaut. Und in dem Fisch als dem Geheimzeichen haben wir dieses Stacheldraht-Symbol, als Symbol für die leidende und verfolgte Gemeinde Jesu. Übrigens 1955 war der Anfang. Durch einen Holländer, Bruder Endro, den legendären Schmuggler Gottes, dessen Biografie ich auch am Büchertisch habe. Kann man das noch ein bisschen verdunkeln? Das geht nicht. Okay. Es war nur eine Frage. Ihr seht hier die Weltkarte. Und auf der Weltkarte sind viele Länder farblich markiert. Alle roten Länder, ja, die werden jetzt immer röter. Na wunderbar. Ihr seid multiflexibel. Alle rot markierten Länder sind Länder, in denen die Christenverfolgung wirklich schwer ist. Nummer 1 seit vielen Jahren ist Nordkorea, ganz im Osten der Welt, von Deutschland aus gesehen. Und dann der Nahe Osten, inklusive der Malediven, da sind Christen in Gefahr, wenn sie ihren Glauben an Jesus Christus nach außen öffentlich bezeugen und anderen davon erzählen. Aber die anderen vielen farblich markierten Länder sind diskriminiert und zum Teil auch verfolgt oder mindestens benachteiligt. Ich habe einen kleinen Film, der aktuell ist und uns einen Einblick gibt.
Weltweit
kannst du die Hand runterziehen?
Um die öffentliche Aufmerksamkeit darauf zu lenken, erstellt Open Doors jedes Jahr den Weltverfolgungsindex. Diese Rangliste von 50 Ländern zeigt, wo Christen heute am stärksten verfolgt und benachteiligt werden. In Nordkorea leiden 70.000 Christen in Arbeitslager. Das Land steht weiterhin auf Platz 1 als das Land, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Doch die Hauptquelle der weltweiten Christenverfolgung ist der radikale islamische Extremismus. Viele Länder haben in den letzten 12 Monaten radikale politische und religiöse Veränderungen erlebt. darunter den Staaten, in denen sich die Verfolgung von Christen extrem verschlimmert hat, wie das Beispiel von Ägypten zeigt. Der arabische Frühling ließ Hoffnung unter ägyptischen Christen aufkeimen. Doch für viele hat sich diese Hoffnung in Angst verwandelt. Ägypten, im Vorjahr Platz 19, belegt jetzt Platz 15. Radikal-islamische Fundamentalisten griffen Kirchen und die Wohnungen von koptischen Christen an. 27 Christen starben, als das Militär eine friedliche Demonstration gegen einen Brandanschlag auf eine Kirche attackierte. Der nördliche Teil Nigerias verschlechtert sich dramatisch von Platz 23 auf 13. Brutale Angriffe auf Christen, christliche Dörfer und Kirchen zeigen ein tiefer liegendes Problem. Von Islamisten besetzte amtliche Stellen und radikale Gruppierungen machen Stimmung gegen Christen. Sie wollen die Christen aus dem Haus des Islam vertreiben. Der Sudan, vorher auf Platz 35, rückt auf Platz 16 vor. Durch die Gründung des christlich-animistischen Südsudan als unabhängiger Staat am 9. Juli 2011 wurden die im Norden verbliebenen Christen isoliert. Sie leben nun unter einem streng islamischen Regime. In den Regionen Abjay, Südkordofan und Blue Nile wurden tausende Menschen ermordet, zumeist aus religiösen Gründen. Gegen den islamischen Präsidenten Omar al-Bashir ist ein internationaler Haftbefehl wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen worden. Bashir will im Norden das islamische Recht, die Scharia und eine rein islamische Kultur einführen. Chinas niedrige Position im diesjährigen Index liegt einzig und allein an der Verschlimmerung der Verfolgung in anderen Ländern. Die Situation der Christen hier hat sich nur leicht verbessert. Christliche Aktivitäten sind in China weiterhin nicht per Gesetz geschützt. Das führt zu Willkür gegen Christen, nicht nur auf dem Lande. Als eine große Hausgemeinde in Peking ein rechtmäßig gekauftes Gebäude beziehen wollte, verweigerten die Behörden den Zutritt. Gemeindemitglieder wurden verhaftet, als sie sich im Freien versammelten. Trotz der weltweit andauernden Verfolgung von Christen wächst die Gemeinde Jesu gerade in Verfolgungsländern. Das aber macht es nicht einfacher für Christen, die Schlimmes erleiden müssen oder Angehörige verlieren. Wie ein pakistanischer Pastor sagte, Verfolgung zu erleben ist hart, doch letztlich ist sie auch ein Gewinn. Sie schafft Freiraum für eine echte Beziehung zu Gott. Und das ist ein Grund zur Freude. Mehr Informationen und wie Sie verfolgten Christen helfen können, finden Sie unter www.opendoors-de.org.
Der Predigtext steht in Markus Kapitel 8, die Verse 34 und 35. Markus 8, 34, 35, für die, die mitlesen wollen. Und Jesus rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Wir sagen landläufig, alles im Leben hat seinen Preis. Der Lebensmitteleinkauf beim Aldi oder Rewe, die Leasingrate für das Auto, die Weiterbildung für den Beruf, die Zusatzversicherung für den Zahnersatz, der Beitrag zur Sterbegeldversicherung, der Urlaub, sogar die Pflege der Freundschaft und nicht zuletzt das Leben in der Gemeinde. Alles hat seinen Preis. Für manches investieren wir etwas mehr und für anderes etwas weniger. Wir sagen ja häufig, das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Und das ist gut so. Wir sind bereit, Geld auszugeben, wenn das, was wir nachher dafür bekommen, auch entsprechend ist. Ich glaube, heute leben wir bedeutend preisbewusster, das sage ich jetzt zu den Älteren, als vor 15 Jahren. Es ist ein Dauerthema. Unser Bibeltext beinhaltet eine Kernwahrheit, die kein anderer als Jesus selbst uns hier weitergibt. Die 12 Jünger, nein, vorab, diese Jesus-Worte vom Kreuz tragen, stehen 5-mal in den Evangelien. Es geht also nicht um eine Nebensache. Die 12 Jünger waren 3 Jahre bei Jesus in die Lehre gegangen. Gibt es hier zufällig jemand, der gerade Lehrling ist? Ich glaube, die sind am Aussterben. Okay. Jeder weiß, was eine Lehre ist, mit H geschrieben. Nein. Oder doch? Nach einer Lehre kommt bekanntlich die Prüfung. Und bei der Prüfung wird haargenau das geprüft und abgefragt und getestet, was in diesen 3 Jahren gelehrt und gelernt worden ist. Stimmt's? Die 3 Jünger haben bei Jesus eine Menge gelernt. Und sogar die 3 engsten Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes, und allen voran Petrus, der doch öfter einen größeren Mund hatte, sind durch die Prüfung durchgefallen. Woher weiß ich das? Ich war doch gar nicht dabei. Nun, wenn wir in der Bibel einen großen Zusammenhang lesen und wir kommen an die Stelle, wo Jesus im Garten Gethsemane war, da hatte er die 3 Jünger bei sich. Und er sagte in einem ganz besonderen Augenblick, jetzt brauche ich eure Unterstützung. Jetzt ist der Augenblick gekommen, wo ihr mit mir wachen und beten müsst. Ich brauche euch. Ich stelle mir vor, Jesus hat sie geradezu angefleht und hat den ganzen Ernst seiner Situation ihnen deutlich gemacht, so sehr er das nur konnte. Was ist passiert? Die Jünger haben es nicht geschafft. Sie sind eingeschlafen. Sie waren so sehr bei sich selbst und ihrem Leben, dass sie es nicht geschafft haben, an der Seite Jesu mal ein paar Stunden nachts zu beten und zu flehen und zu kämpfen. Vielleicht fühlen wir uns ihnen ganz nahe, diesen Jüngern, die es nicht geschafft haben. Die Jünger brauchten deswegen nach der Auferstehung Jesu noch einmal Nachhilfeunterricht, um danach fähig und ausgerüstet zu sein für ihre ganz persönliche Jesus-Nachfolge und besonders für ihren Auftrag. Ihr Lieben, hier ist ein wunderbarer Vergleich über Nachfolge in den beiden Versen, die ich gerade gelesen habe. Jesus hält uns geradezu einen Spiegel vor, eine Beschreibung über Nachfolge. Das sind Menschen, die nicht mehr den Fokus des Lebens auf sich selbst legen. Ich, ich und nochmal ich. Das sind Menschen, die nicht mehr sagen, Hauptsache es geht mir gut. Oder die Jüngeren, Hauptsache ich bin glücklich. Oder Mittelalter, Hauptsache ich habe eine gut bezahlte, sichere Arbeitsstelle. Oder? Hauptsache, ich bin gesund. Und die Unglücke des Lebens treffen mich niemals. Dafür bin ich nicht geeignet. Was noch wichtig ist, jetzt geht es mehr so auf die Psyche. Hauptsache, andere sehen mich, wie ich mich engagiere. Ich kriege die nötige Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten. Das braucht doch jeder, damit wir geistlich im Gleichgewicht bleiben. Entdeckt ihr euch wieder? Nee, überhaupt gar nicht. Nachfolge beinhaltet eine Absage an uns selbst. und damit eine Unterordnung unter Jesus Christus, den Herrn. Das bedeutet ganz oft Selbstüberwindung. Und die fällt uns ja wahrlich nicht leicht. Wenn wir überlegen und wenn wir sagen, okay, ich spüre, ich verstehe, Jesus will etwas Bestimmtes von mir, aber mein altes Ego ist gar nicht happy darüber. Selbstüberwindung, die gehört in unser alltägliches Leben, um Ja zu sagen zu dem, was Jesus will. Sterben des alten Ichs. Ihr Lieben, Gott lässt sich nicht zum Vorwand für die Durchsetzung eigener Interessen machen. Es geht nicht darum, dass wir ohne ihn planen und projektieren und dann bitten, Herr Jesus, jetzt segne das, was ich mir vorgenommen habe. Das ist nur ein klein wenig karikiert. Unsere Frage muss heißen, Herr, wo willst du mich einsetzen? Wo ist dein Platz für mich in dieser Welt? Wie war das? Gambia oder Ghana? Gambia. Das kann in der Familie sein. Und dank der Kinderflut, die ihr habt, sage ich zu allen Müttern und Vätern, die jetzt noch hier anwesend sind, kleine Kinder brauchen Wurzeln. Die brauchen eine Mutter und auch einen Vater, die entsprechend Zeit für sie haben. Das kann sein bei den Nachbarn. Ich habe im Moment einen Auftrag an meinem Nachbarn. Das kann in deiner Bank sein, in deinem Büro, im Krankenhaus, in der Schule, an der Uni oder irgendwo bei Armen und Bedürftigen in dieser Welt. Und irgendwo fängt immer in Deutschland an und nicht. Wer weiß wo. Ein Auftrag, der aus der Jesus-Nachfolge herausgeboren wird. Aber wie ist das mit der Kreuzesnachfolge? Das klingt strange in unseren Ohren. Es bedeutet auch nicht, dass hier heute Mittag aus dem Gottesdienst jemand rausgehen soll, um einen Holzbalken auf seine Schultern zu legen und durch Oberramstadt zu gehen. Wohin sollten wir den Balken denn auch tragen? Golgatha ist ein für allemal gültig. Jesus Christus ist für die Sünden aller Menschen gestorben. Er hat die Lasten unseres Lebens auf sich genommen und auf den Hügel Golgatha getragen und ist daran verblutet. Und das heißt Vergebung, Befreiung, Erlösung für alle, die das annehmen und dazu für sich selber Ja sagen. Aber als der Apostel Markus damals dieses Bild gebrauchte, da wusste jeder sofort, was gemeint war. Wer mir nachfolgt, mir, so hat es Jesus gesagt, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich und er folge mir. Kreuzigung, diese Strafe bedeutete, dass einem Verbrecher zuerst die Ehre und dann das Leben genommen wurde. In dem Moment, wo er mit einem Balken auf den Schultern auf die Straße trat, hin zu dem Ort der Kreuzigungsstätte, war er der Verachtung aller Menschen preisgegeben. Man konnte ihn moralisch vernichten in diesen letzten Stunden. Er war der Verhöhnung ausgesetzt. Jeder durfte ihn verspotten, durfte ihn anspucken, durfte ihn mit Schmutz bewerfen, durfte ihn beleidigen. Jeder konnte mit ihm machen, was er wollte. Sein Kreuz auf sich nehmen heißt für uns heute etwas anderes. Es ist unsere Einwilligung in ein Leben, das auch Nachteile, auch Isolierung, auch Leiden beinhalten kann. Noch leben wir in Freiheit. Aber das klang schon deutlich durch das hindurch, was du auch gesagt hast, Almut, und du im Lobpreis. Ja? Ich bin überzeugt, in Deutschland sieht es in 10 Jahren anders aus als heute. Wahrscheinlich schon früher. Heute erleben wir im Umfeld, dass Menschen mit dem Kopf schütteln, wenn sie sehen oder hören, wie wir mit Jesus leben und ihm nachfolgen. Vielleicht verstehen sie uns nicht. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt so viele Facetten, bis hin zur handfesten Verfolgung, bis hin zum Märtyrertod. Und das nicht für einige wenige, sondern für viele Millionen. Obendorf hat ja die Zahl herausgegeben, etwa 100 Millionen benachteiligte, diskriminierte und Verfolgte. Das ist ja mehr, als Deutschland überhaupt Einwohner hat. Es geht um unsere Lebenseinstellung dazu. Wozu sind wir bereit? Ein Beispiel aus meinem jungen Leben. Als ich 19 war, hatte ich meine Lebenspläne. Ich wusste genau, was ich beruflich wollte. Es war klar, dass ich heiraten wollte und 4 Kinder, 2 Jungs und 2 Mädchen waren geplant. Und dann saß ich in einem Gottesdienst an so einer Säule, wie ihr die auch habt. An so einem Platz. Ja? Es ging um die Berufung Abrahams. Und dann spürte ich plötzlich, wie sich eine Hand auf meine Schulter legte. Und Gott sprach in mein Leben hinein: Margret, ich will, dass du mir mit deinem ganzen Leben nachfolgst. Das war so unmissverständlich klar, dass ich wusste, Gott will jetzt, dass ich ihm mein Leben völlig und ganz ausliefere. Ich drehte mich um, dachte, wer steht da? Keiner! Es war die Hand Gottes, die ich gespürt habe. Das war meine Berufung. Gott hat mir auch zugesagt, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ihr Lieben, es war ein Kampf damals in mir. Und das sage ich jetzt besonders zu allen Jüngeren oder zu allen, die gerade in solchen Fragen stecken. Ich habe nicht Hurra geschrien. Ich habe nicht spontan gesagt, Herr, hier bin ich. Ich hatte Angst. Jesus wirbelt meine Pläne durcheinander. Und ich bin auf die Knie gegangen, als ich wieder alleine war und habe mit Gott gerungen. Und dann habe ich eins gespürt. Gott, mein Herr, kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Und er weiß, was er tut, wenn er uns beruft. Und ich habe verstanden, wenn ich Gott nicht gehorsam bin und Ja sage, werde ich nicht glücklich sein. Ein selbstgewählter Weg als Nachfolgerin Jesu, das geht ja gar nicht. Nicht in den entscheidenden Fragen des Lebens. Mir war klar, wenn ich festhalte, wird mir das zum Verlust. Wenn wir ganz versessen sind auf materielle Dinge oder Lebenswege, dann mögen wir irgendwann erkennen, das Auto, das Haus oder was auch immer, ist ja ein schöner Gewinn, aber es füllt nicht mein Herz. Es gibt mir nicht dieses erfüllte Leben, nach dem sich doch jeder sucht, jeder sehnt. Sein Leben festhalten und retten wollen, ihr Lieben, ist nichts anderes als der Ausdruck von Existenzängsten. Wer nur auf Sicherung bedacht lebt, hat wenig Vertrauen in Gott. Christen leben im Hier und Heute und zugleich im Horizont der Ewigkeit. Wir leben auf 2 Ebenen. Hier, hoffentlich mit beiden Füßen auf der Erde und zugleich in der Hoffnung auf das, was noch kommt. Und das Schönste, das kommt erst noch. Ewiges Leben zu gewinnen, das ist der absolute Hauptgewinn. Und der ist völlig konkurrenzlos. Dafür gibt es keinen Preis, den man irgendwie in Zahlen oder Einheiten menschlichen Lebens ausdrücken könnte. Versucht es mal. Der Preis, den wir bezahlen, ist gering. Wir brauchen nur Jesus vertrauensvoll unser ganzes Leben hinhalten und sagen, Herr, nimm du es, mach daraus, was du willst. Ich will abhängig von dir leben. In der Bergpredigt sagt Jesus einmal, an euren Taten sollen eure Mitmenschen unseren Vater im Himmel erkennen. Apropos Taten. Der beste Tatort läuft nicht im Fernsehen. obwohl er spannend sein kann. Der beste Tatort ist unser Leben. Da, wo Gottes Liebe auch für andere zum Ausdruck kommt, wenn Taten auf unsere Worte folgen, wenn der Glaube Füße bekommt, einen Mund, praktische Hände oder ein zuhörendes Ohr, dann wird er auch für andere nachvollziehbar. Auch nochmal ein Beispiel aus meinem Leben. Es war Weihnachten, das ist natürlich schon ein paar Monate her, aber es lag viel Schnee bei uns im Taunus. Meine Nachbarn haben 2 Bullis, aber keinen Stellplatz und keine Garage. Ich bin nicht Besitzerin, aber ich habe zu meiner Wohnung eine Garage gemietet. Ich war unterwegs, wie immer schon ziemlich spät, wollte pünktlich da ankommen, wo mein Ziel war, hatte das Auto gepackt, gehe die Treppe runter und in dem Moment sagt der Heilige Geist mir, wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Schon mal gelesen? Steht in der Heiligen Schrift. Ich ging runter, diskutierte mit Jesus, ich sagte, Herr, ich hab's eilig. Wiederholung. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Es war nicht nur dieses Wort, das der Heilige Geist in meine Erinnerung brachte, auch sofort die Anwendung dafür. Und die lautete, geh zu deinen Nachbarn, biete ihnen den Stellplatz an für die 8 Tage. Ich hab's getan. Hab geklingelt. Aber es war keiner da. Das sind so Momente, wo wir ganz schnell kneifen. Kennt ihr sowas? Nein. Ich bin in meine Wohnung gegangen, habe eine Weihnachtskarte genommen, entsprechenden Text draufgeschrieben und mit Tesafilm an seine Korridortüre geklebt. Und dann bin ich gefahren. Als ich nach 8 Tagen zurückkam, da hatte ich die glücklichsten und freundlichsten Nachbarn der Welt. So einfach ist das. Der Heilige Geist erinnert uns, lässt uns mit unseren Augen oder Sinnen wahrnehmen im Alltag, in den kleinen Situationen, was er von uns will. Und wir müssen nur entsprechend handeln. Und nicht diese dummen kleinen Ausreden gebrauchen, hab jetzt keine Zeit. Dann werden große Dinge geschehen, das kann ich euch sagen. Wir sind keine Endverbraucher der Liebe Gottes. Das wären Egoisten. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und Gott gießt gerne nach. Er hat nicht irgendwo ein großes Lager oder einen großen Tank, der irgendwann mal leer ist. Er ist die Liebe in Person. Deswegen ist der Vorrat unerschöpflich. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Römer 5, Vers 5. Das größte Gefäß, das es für die Liebe Gottes gibt, sind unsere Herzen. Wenn die nicht überfüllt sind mit anderen Dingen, dann ist Raum dafür. Unser Glaube kostet uns nicht viel. Das Wichtigste ist, immer bereit zu sein, Ja zu sagen. Unser bequemes Ich zu überwinden. Aber demgegenüber kostet der Preis für viele Christen in der Welt sehr, sehr viel. Sie müssen ihn nicht unbedingt bezahlen. Die allermeisten tun es freiwillig. Wohlwissend, wenn Sie sich jetzt zu Jesus bekennen, müssen Sie mit den größten Schwierigkeiten rechnen. Und Sie tun es freiwillig. Was bedeutet das für uns? Hebräer 13, Vers 3, da steht, kümmert euch um alle, da steht wirklich um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind und leiden, so als ob ihr selbst betroffen wäret. Leute, das ist ein Hammer, dieses Wort. Was machen wir denn damit? Augen zu und durch? Ganz schnell verdrängen? Ich hab's nicht gehört. In einer Stunde ist alles vorbei. Möchte uns hineinnehmen. uns einiges zeigen. Wir sollen uns identifizieren. Das ist die Herausforderung. Wir sollen sie nicht alleine lassen, sondern Anteil nehmen an allem, was sie durchmachen. Aus dem Grund habe ich euch allen heute dieses aktuelle neue September-Monatsheft mitgebracht. Ich weiß, dass einige aus eurer Gemeinde es schon bekommen und heute haben alle anderen die Möglichkeit, es zu bestellen. Nicht damit ihr noch mehr im Briefkasten habt. Nein, das wäre ja dumm. Damit ihr Anteil nehmen könnt und mitbeten könnt. Es ist zu wenig zu sagen, Herr, segne deine verfolgten Kinder auf dieser Welt. Was soll Gott denn damit machen? Das ist für ein Papierkorb. Wenn wir konkret einzelne Menschen vor den Thron Gottes bringen, kann Gott erhören. In jedem Heft ist in der Mitte dieser Gebetskalender eingeheftet. Heute am 2. September ist das Anliegen für Indonesien. Ich lese es mal kurz vor. Danken wir Gott für die Freilassung von Ribur und Roy. Die in Banda Aceh, das ist eine Insel in Indonesien, 2 Monate im Gefängnis saßen, weil sie eine Muslima getauft haben sollen. Danken wir für ihren Mut und ihr Zeugnis gegenüber den Mitgefangenen. Wenn wir nur 2 Minuten über diese wenigen Sätze nachdenken, eröffnet sich uns das Gebetsanliegen richtig. Dann wissen wir, wie und wofür wir beten sollen. Ich habe einige Beispiele. Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Das ist eine geistliche Tatsache. Es gibt aus Gottes Perspektive nur eine weltweite Gemeinde Jesu. Zu dir gehören alle Nationen, alle Völker, Menschen aus allen Sprachen und Kirchen und Gemeinden. Wir brauchen Strukturen auf der Erde. Im Himmel sind sie ungültig und unwichtig. Ich möchte ein paar Situationen vor unsere Augen führen. Nordkorea, Nummer 1, seit vielen, vielen Jahren. Dort ist der Glaube an Jesus verboten. Wer mit einer Bibel erwischt wird, wird entweder auf der Stelle erschossen oder kommt in ein Arbeitslager. Das ist hochgefährlich, was da drin steht. Wisst ihr das? Diese Satellitenaufnahme zeigt nicht nur den Energiemangel. Es ist für mich ein Bild für die geistliche Finsternis in Nordkorea. Am Dienstag in 2 Wochen fahre ich wieder hin. Am 18. September, wieder für 11 Tage. Schade, jetzt kann ich keinen mehr für euch mitnehmen, es ist zu spät. Aber nächstes Jahr. Jedes Jahr reise ich mit einer Gruppe von Betern nach Nordkorea. Ich kann euch sagen, das ist Gebetsschule pur, was wir dort erleben. Es gibt 25 bis 30 Arbeitslager. Das ist ein Zeichen, wenn eine Diktatur in diesem kommunistischen Regime ein ganzes Volk von 24 Millionen Menschen unterwirft und zwingt zum absoluten Gehorsam, während der lebendige Gott völlig verbannt wird. Kirchen wurden zerstört, viele Christen wurden getötet, damals 1953 und in den Folgejahren. Jetzt gibt es noch 4 Kirchen oder wieder 4 Kirchen, weil sie sagen, wir haben Religionsfreiheit. Aber die Menschen in den Arbeitslagern und besonders die Christen in den Arbeitslagern zahlen einen hohen Preis. Und dennoch, sie halten an Jesus fest. Viele fliehen, weil sie es nicht aushalten, weil der Hunger so groß ist, weil das Regime streng ist und ihre Herzen leer bleiben, weil sie eine Sehnsucht haben nach Freiheit und nach Wahrheit. Ich sage mal gerade noch zu Nordkorea. Das Wunder ist, im Untergrund wissen wir jetzt von 1000 kleinen Hausgruppen. Ihr Lieben, das ist ein Wunder. 1000, die untereinander Kontakt haben. Wachsende Untergrundgruppen. Im vergangenen Jahr konnten 50.000 Bibeln nach Nordkorea gebracht werden. Das ist für mich das pure Signal, dass Gott unsere Gebete erhört. Nicht wir haben sie hingebracht, das können nur die Nordkoreaner selbst. Denn jedem, dem wir eine Bibel in die Hand drücken würden, der wäre seines Lebens nicht mehr sicher, weil jeder Mensch in Nordkorea automatisch unter Beobachtung steht. Ich habe hinten am Büchertisch eine Liste für die Nordkorea-Gebetskampagne ausgelegt. Und wer heute sagt, ich möchte ab jetzt besonders beten für Nordkorea, tragt euch dort ein. Alle 3 Monate gibt es ein Update für Nordkorea-Beter. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich spannend. Wir sehen, wie Gott dort handelt in dem Land. Im Iran möchte ich euch nur ein Beispiel zeigen von Yousef Nadarkhani. Er war Muslim. Christen haben ihm von Jesus gesagt, haben ihn eingeladen in eine kleine Gruppe. Er kam zum lebendigen Glauben. Und dann sagte er, das müssen meine Freunde auch wissen. Gründete eine Gruppe, daraus wuchs eine Gemeinde von 35 Mitgliedern in kurzer Zeit. Irgendjemand hat ihn angezeigt. Er kam ins Gefängnis und wurde zum Tode verurteilt. Ein Mann Mitte 30, mit Familie. Wir haben es in unserem Monatsheft veröffentlicht. Wir haben angefangen, für ihn zu beten. Die Todesstrafe ist ausgesetzt worden, aber noch ist er gefangen. Wir wollen am Schluss des Gottesdienstes auch für ihn besonders beten und es Gott zutrauen, dass er das Wunder in seinem Leben tut, das er braucht. Im Irak war ich vor wenigen Wochen. Dort gibt es 2000 oder fast 2000 Jahre alte Kirchen. Viel älter als die in Deutschland. Seit 6 Jahren werden die Christen vertrieben aus Bagdad und Basra. Kirchen werden angezündet. Diese 3 Priester wurden während eines laufenden Gottesdienstes vorne von radikal muslimischen Extremisten erschossen. So als ob jetzt durch die Türe welche mit Maschinengewehren reinkämen und hier ein Blutbad anrichten würden. Mit ihnen 60 Gemeindemitglieder. Das passiert immer wieder. Der Irak ist zurzeit in richtiger Dunkelheit und Gefahr. Die 3 Frauen habe ich besucht. Friseurinnen, die jetzt schon 2-mal erlebt haben, dass ihre Geschäfte völlig zerstört wurden, ausgebrannt. Ich habe ihnen Mut gemacht. Open Doors hat viele, viele, viele Aufgaben finanzieller Art. Dazu gehören Projekte. Wir haben ihnen Geld gegeben, damit ihre Geschäfte wieder renoviert und wieder neu eingerichtet werden konnten. Das war das eine. Aber ich habe ihnen vor allen Dingen Mut gemacht, im Glauben an Jesus festzuhalten. Und am Ende unserer Zeit, die ich mit ihnen hatte, habe ich für sie ein Lied gesungen. Das kennen wahrscheinlich auch etliche von euch. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Ich kann euch sagen, das ging mir selbst unter die Haut. Es ihnen zu sagen und zu singen und sie zu ermutigen. Trotz aller Gefahren. Trotz aller Angst und Verzweiflung festzuhalten an dem Herrn und Gott ihres Lebens. Links, das ist Ruth Hüssein mit ihrem Sohn, Danny. Sie und ihr Mann waren Muslime, Akademiker, gebildete Menschen. Ihr Mann hat in einem christlichen Buchladen in Erbil angefangen mitzuarbeiten. Sie waren Muslime und kamen zum Glauben an Jesus. Und nach einiger Zeit wurde ihr Mann erschossen. Sie war gerade schwanger mit dem 2. Kind. Was das Ganze noch verschlimmert hat. Ihre Schwiegereltern haben ihr vorgeworfen, sie wäre involviert in die Beziehungen mit denen, die ihren Mann getötet haben. Ihr Lieben, 9 Jahre lang hat sie mit dieser zusätzlichen Last gelebt. Trauer, Erziehung von 2 kleinen Kindern und dann noch diese zusätzliche Last des falschen Vorwurfs. Es hat 9 Jahre gedauert, dann wurde der Mörder ihres Mannes gefunden, identifiziert. Er gestand die Tat und wurde verurteilt. Übrigens auch mit der Todesstrafe. Aber seitdem lebt sie auf, weil jetzt die Familienbeziehungen wieder klar sind. Und sie sich bei ihr entschuldigt haben für diese falschen Anschuldigungen. Diese Frau hat die Apostelgeschichte übersetzt vom Arabischen in die kurdische Sprache. Ein Zeichen, sie ist weitergegangen im Leben mit Jesus. Rechts ist Samir, dem wir hier gerade die Hände stützen in einer Geste. Er war gerade geflohen aus Mosul. Gerade als ich dort war, hat er mir gesagt, ich habe wieder übers Handy Anrufe bekommen. Meine Freunde haben mir gesagt, unsere Häuser sollen verbrannt werden, wenn wir nicht fliehen und Mosul verlassen. Mosul ist das biblische Ninive. Da gab es mal so einen Propheten im Alten Testament mit Namen Jona. Dort werden die Christen jetzt vertrieben. Ich war 40 Kilometer entfernt, habe es hautnah mitgekriegt. Viele Flüchtlinge aus Mosul kennengelernt. Ich kann euch sagen, es ging mir unter die Haut. Gut ausgebildete Menschen, die tolle Berufe hatten, tolle Arbeitsstellen, alles aufgegeben haben, um ihr Leben zu retten. Sie waren nicht bereit, zum Islam zurückzukehren. Wären sie dazu bereit gewesen, wäre ihnen nichts passiert. Nigeria. Es ist eine Geschichte ohne Ende. Zumindest immer noch hält sie an. Die Boko Haram-Sekte zerstört viele Kirchen, christliche Wohnviertel. Die Gottesdienste finden auch heute an diesem Sonntag auf Ruinen statt. Viele wissen nicht, wohin. Sie haben nicht das dicke Bankkonto, um sich ein neues Haus zu bauen oder die Kirche zu renovieren. Lasst die Zahlen einfach mal so einen Moment auf euch wirken. Alle paar Tage kommen neue Nachrichten übers Internet zu uns. Die getöteten Christen sind schon in der Ewigkeit. Aber die Angehörigen und die Verwundeten, die Obdachlosen, die Kinder, die mit ihren eigenen Augen gesehen haben, was ihren Vätern, vielleicht auch Müttern geschehen ist, die bleiben zurück. Und die sind unsere Aufgabe. Pakistan, ein Beispiel. Asia Bibi. Die Geschichte geht jetzt schon über 2 Jahre. Einer der Minister in der Regierung, Bhatti und noch ein anderer Minister, haben sich eingesetzt für die christliche Minderheit in Pakistan. Beide sind erschossen worden. Als Signal. Die Prozentzahl der Christen in Pakistan ist sehr klein. Aber es gibt lebendige Gemeinden. Es gibt mutige Christen. Asia Bibi wurde vorgeworfen, sie habe den Propheten Mohammed gelästert. Sie sagt, das habe ich nie getan. Aber sie kann es nicht beweisen. Ihr Mann, ihre Töchter. Wir haben oft für sie gebetet. Aber sie braucht jeden Tag wieder neu die Hilfe Gottes. Das ist ja nicht abzuhaken und erledigt, wie eine Aufgabe, die wir uns irgendwo aufschreiben. Das sind Dauerbrenner. Und da braucht es viele Christen, denn das ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Das Wunder ist, auf YouTube für alle Jugendlichen nachzusehen, nachzuhören, haben die Töchter berichtet, wie sie die Kraft Gottes erfahren. Sie sind ermutigt, weil Gott sich ihnen auf besondere Weise offenbart. In ihrem Verzicht, in ihrer Angst um ihre Mutter. Zum Tode verurteilt, aber nicht vollstreckt. Wir beten und hoffen weiter und dazu lade ich euch auch alle ein. Mein letztes Beispiel ist Ägypten. Dieser Mann ist ein Polizeibeamter aus Kairo. Gehobener Dienst. Früherer Muslim, zum Glauben an Jesus gekommen. Ich bin noch nicht fertig, es dauert noch ein bisschen. Er hat, nachdem er zum Glauben kam, darum gebeten, dass auf seinem Personalausweis die Religion geändert wird. Nicht mehr Muslim, sondern Christ eingetragen wird. Dann hat man gesagt, sind Sie lebensmüde? Das ist verboten, per Gesetz, unmöglich. Dann haben sie ihn mit dem Tode bedroht. Er ist geflohen. Er lebt jetzt in Deutschland. Seine Tochter Dina konnte 4 Jahre lang keine Schule besuchen. Von einem Land sind sie ins andere geflohen. Deutschland ist jetzt das 4. Flüchtlingsland und ich hoffe, dass es für sie ein neues Zuhause wird. Am 11.11., Klammer auf, da beginnt in Deutschland die Karnevalszeit, Klammer zu, haben die Christen in Kairo und der ganzen Umgebung sich zusammengefunden, um miteinander einen Gottesdienst, einen Gebetsgottesdienst zu feiern. 70.000 Christen kamen in Mokattam, in der Höhlenkirche von Kairo, zusammen. Orthodoxe, Katholiken, Lutheraner, Katholiken, Baptisten, Adventisten, Pfingstler und was es sonst noch so alles gibt. 70.000! Das begeistert mich! Wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Geht das nur in Verfolgung? Oder im Krieg? Oder ist uns die Verlorenheit so vieler Menschen in Deutschland auch ein Anliegen, um große Gebetsgottesdienste zusammen mit anderen Christen zu feiern? Die waren nicht nach einer Stunde fertig, die waren 12 Stunden zusammen. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, aber davon bin ich begeistert. Ihr Lieben, Jesus hat uns einen Schlüssel anvertraut. Der Schlüssel ist das Gebet. Das ist sogar ein Generalschlüssel. Frage an euch, wer ist im Besitz eines Generalschlüssels? Habe ich mir gedacht. Das sind ungefähr 10. Mit einem Schlüssel kann man in einem Gebäude sämtliche Türen öffnen. Ist das nicht spitze? Schulen, Bürogebäude, Gemeindehäuser, Wohnanlagen etc. Der Schlüssel des Gebetes bedeutet, wir können ihn anwenden für unsere eigenen Anliegen, für unsere Familien, für unsere Nachbarn, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt. Und genauso für die Anliegen der verfolgten Christen weltweit. Ein Schlüssel passt zu jedem Anliegen. Ist es nicht großartig, dass Gott uns das eröffnet hat? Beten ist geistliches Wirken in der unsichtbaren Welt. Gebet ist eine Macht. Beten verändert die Welt. Die Geschicke dieser Welt werden nicht im Sichtbaren entschieden, sondern im Unsichtbaren. Dort sind die Mächte und Gewalten am Toben. Dort ist der Feind tätig wie ein brüllender Löwe, der versucht, die Christen zu verschlingen, sie zu entmutigen, sie zu ängstigen, sie einzuschüchtern oder sie einzuschläfern. Was in dieser Welt, in der verfolgten Gemeinde Jesu passiert, hängt auch von uns ab. Ich sage das vorsichtig, aber bewusst. Und mit uns meine ich alle. Ich bin überzeugt, die Macht des Gebetes verändert Umstände. Ich komme zum Schluss. Wir sind die Gemeinde Jesu. Wir sind die Beter, die den Schlüssel haben. Wir sind die Menschen, die Gottes Liebe empfangen haben, um sie anzuwenden und weiterzugeben an eine Welt, die danach hungert. Beten heißt eintreten im Himmel vor dem Thron Gottes, dem Allmächtigen, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf dieser Erde. Beten heißt, sich identifizieren, sich eins machen mit den Leidenden, Verzagten, Gequälten und Hoffnungslosen. Jeder leidende Christ in Nordkorea, im Iran, in Pakistan, im Irak, in Nigeria, in Ägypten und sonst wo, ist exakt ein Gebet weit von uns entfernt. Ich möchte euch heute einladen. Einladen, Beter zu werden. Einladen, Nachfolger Jesu zu sein oder zu werden. Die sagen, ja, Herr, ich will so, wie du es mir zeigst für mein Leben. Ich will da sein, wo du mich haben willst. Ich will brauchbar werden, dass das Reich Gottes in dieser Welt ausgebreitet wird und das Licht deines Lebens heller leuchtet. Stell dich an die Seite der verfolgten Christen und dann wirst du auf jeden Fall den Willen Gottes tun. Gott segne euch. Amen.